Werbung.
Bubble doch, das Mundart-Festival in Fußgönheim. Bubbeln, singen, feiern. 3 Tage Mundart pur. Vom 13.06. bis 15.06.2025. Mit dabei sind Chaco Habekost, Alice Hoffmann, die anonyme Gitarriste, Feinripp und viele mehr. Mehr Infos und das komplette Programm unter bubbeldoch.de. Kommt zahlreich und bubbelt mit uns. Nicht nur auf Pelzisch.
Werbung Ende.
4 Staffeln haben wir uns an der Palz und an Pelzer Kulturschaffende abgearbeitet. Ja. Jetzt wird es mal Zeit, rüber zu gucken.
Mal über die Reihe zu gucken.
Mal über die Reihe zu gucken.
Weil Kurpelzer sind wir ja alle.
Ah jo, natürlich, ja. Und deswegen haben wir gedacht, die 5. Staffel, da wird einfach richtig mal über die Reihe geguckt. Und vielleicht fangen wir aber mal so an, dass wir dich mal vorstellen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass so mancher Pelzer, der unseren Podcast hört, vielleicht gar nicht so richtig weiß, wer das ist. Dann liest er da ne, Manfred Maaßer und denkt sich erstmal, okay, wer ist das? Ich würde mal Vorstellungen machen. Mhm. Du kannst neigrätschen, wenn was falsch ist.
Alles klar.
Also in den Kurpalz sind wir immer bloß zum Einkaufen gegangen.
Früher?
Ja.
Ja. ganz kurz, ich habe gesagt, der Manfred darf neigrätschen. So. Du nicht. Sei so gut, sonst werden wir nicht mehr fertig sein.
Alle auf, dann fang du mal auf.
Ich fang mal auf. Also, unser heidischer Gast kommt einmal mehr nicht aus der Palz, sondern aus dem nahegelegenen Ausland, der Zweiburgestadt Weinheim in Baden-Württemberg. Er ist freier Texter und hat in den letzten Jahrzehnten mit vollkommen absichtlich zusammengestellten Satzzeichen und Buchstaben in seiner Heimatregion Großes geschaffen. Mit erstaunlichem Wortwitz und Intelligenz erspinnt er Geschichte für Kabarettisten wie zum Beispiel die Spitzklicker, Dr. Markus Weber, Daniel Helfrich und Franz Kain. Auch er selbst geht auf die Bühnen und präsentiert dort nahezu unglaubliche Geschichte, oft mit Bezug zum Odenwälder Dialekt. Sein wahrscheinlich größtes Projekt ist der Odenwälder Shantychor, für dessen Geschichte der Begriff Seemannsgarn überhaupt erst erfunden wird. Ein herzliches Ahoi dem Texter Manfred Maaßer.
Ja, dann mal Ahoi zurück. Wir sind ja hier ganz in der Nähe vom Rhein. Also es ist ja auch keine völlig trockene Umgebung und da fühlen wir uns sehr wohl. Weil gerade Odenwälder Shantychor, um damit natürlich mal anzufangen, wir sagen das ja immer, wir pflegen, und das jetzt schon seit über 35 Jahren, die alte Odenwälder Tradition des Absingens von Seemannsliedern in völlig trockener Umgebung.
Seit 30 Jahren schon macht ihr das.
Wir haben 1989 hat das Ganze angefangen. Ja, das ist jetzt wirklich, wir haben 30-Jähriges gefeiert und jetzt sind die 35 sind schon jetzt recht spurlos vorbeigegangen. Ja. Und wir arbeiten schwer auf die 40 zu.
Ja, krass. Also wir haben auch für heute extra unser Zelt, unseren Aufnahmeort extra in Wassernähe gebracht, jetzt hier an der Rhein, dass es dir leichter fällt, hier anzulegen. Hast du schon gute Herwege erstmal gehabt?
Ja, das war recht problemlos, hierher zu finden.
Hierher also, zu schiffern.
Bei uns geht es ja, bei uns heißt es ja immer die Weschnitzruna und der Reu. Also das ist der einfachste Weg zum Ozean.
Ja, ist richtig. Also komme ich automatisch hier vorbei. Also hast du irgendwie einen Bezug zu der Palz? Oder weil du gesagt hast, ja, du bist schon öfter als mal in Speyer A?
Ja, ich bin hier in Speyer, aber aus privaten Verbindungen. Ja. Ich habe das erst vor, ich weiß nicht, wie lange das ist, vielleicht so 10, 15 Jahre, habe ich das erst entdeckt, muss ich sagen. Ich kannte das vorher nicht gut.
Das Speyer?
Das Speyer als solches. Ja, Speyer hat man mal kannte ich dumm, dass es das gibt. Aber ich war dann doch sehr positiv überrascht, weil das ist ja eine lebendige Stadt und auch eine schöne Stadt. Und seitdem kommen wir immer mal wieder hierher.
Ja. Du bist aber geboren in Weinheim und auch lebst auch jetzt?
Ja, ich bin ein richtiger Weinheimer. Also in Weinheim gibt es ja verschiedene Stadtteile und ich komme aus der Nordstadt. Mhm. Die Kolonie Reiver hieß es da.
Ach, sind die Kolonie Reiver?
Ja, die Kolonie ist so eine Arbeitersiedlung in der Nordstadt. So eine Art Baugenossenschaft gab es da und vorher schon von Freudeberg, von der großen Fabrik. Mhm. Da bin ich aufgewachsen. Und bin auch die meiste Zeit in Weinheim geblieben. Mhm. Also war auch zwischendurch in Heidelberg und an der Bergstraße. Mhm. Und der Bezug zum Odenwald ist verwandtschaftlich gegeben. Die Maasers, die kommen aus Fränkisch Grumbach und Fahrebach.
Ja, und das ist nicht weit, ne?
Nein, das ist nicht weit.
Man hört es auch, erklär ein bisschen, dass du dem Dialekt zugewandt bist, muss man sagen. Das werden wir auch später ordentlich drauf kommen. Aber wie war das bei dir in der Kindheit? Bist du mit Mundart bist du aufgewachsen?
Ja, ich bin mit Dialekt aufgewachsen. Bei uns zu Hause wird Dialekt gesprochen.
Ja.
Also der Vater, die Mutter, die haben beide Dialekt gesprochen. Der Vater eher mit dem Orgeweller Einschlag, aber der ist eigentlich auch, der war auch schon gebürtiger Weinemer.
Ja.
Meine Mutter kam aus Mannem.
Aha.
Ihre Mutter wiederum aus dem Schwäbischen, da sind ein paar Worte dabei, die ich mir auch gewohnt habe, wo heute noch welche sagen, das ist aber, das gehört aber nicht zu uns.
So wie du was sagst, oder was? Mancher Ausdruck?
Zum Beispiel, was haben wir letztes gerade gehabt, über Scho, das ist Scho, warst du Scho do? Scho? Scho gibt's bei uns nicht.
Aha.
War es doch Schun. Aber naja. Das ist ja eh von, also bei uns, wahrscheinlich ist es hier nicht anders, von Dorf zu Dorf verschieden, oder? Also
ja.
So in den Kleinigkeiten.
Ja, total.
Und ich bin wirklich mit dem Dialekt aufgewachsen und auch, ich musste Hochdeutsch, war erste Fremdsprache, ich musste es lernen in der Schule.
Ja.
Und habe mir da auch, also lange Zeit war das nicht einfach, damit zurechtzukommen, dann auch in der weiterführenden Schule, warst du dann mit dem Dialekt schon bisschen der Exot. Ne?
Tatsächlich auch Exot, weil wir hören das ganz oft von unseren Gästen, dass es nicht so gut angesehen war damals in der Schule oder dass sie mehr oder weniger die Einzigste waren, die Dialekt gesprochen haben. War das bei dir auch so?
Ja, das war bei mir auch so. Die meisten haben Hochdeutsch, die sind Hochdeutsch aufgewachsen. Die meisten kamen halt doch damals noch im Gymnasium aus irgendwelchen bürgerlichen Familien, wo in der Regel auch Hochdeutsch gesprochen wird.
Mhm.
Und ich musste wirklich davon von anfangen, weil das gab es bei uns zu Hause nicht.
Ja.
Mit den Jahren habe ich mir dann angewöhnt, auch Hochdeutsch zu reden. So, ich kann es eigentlich gar nicht mehr lassen.
Das Hochdeutsch reden?
Ja, ja.
Ja, wenn ich mir das so angucke, so habt ihr beide da wirklich Gemeinsamkeiten. Monchi, bei dir war es ja ähnlich, ne?
Bei mir war es genauso, ja.
Ja.
Ich habe das Hochdeutsche auch nie gelernt.
Ja, bis heute.
Nicht im Mund der Schule. Also bei uns war es so, der Lehrer hat auch pelzig mit uns gebabbelt.
Ah ja, ja das,
das war dem egal.
Das gab es bei uns eher nicht.
Ja, aber ja. Monchi, kannst du was mit dem Odenwälder Dialekt eigentlich aufhören?
Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich ihn überhaupt verstehe.
Ja.
Aber ich verstehe ihn. Also von daher, ich kann was damit auffangen.
Mensch, unser Experiment ist geglückt.
Ja, ich glaube schon. Ich habe schon überlegt, ob wir jetzt auffangen müssen, Hochdeutsch zu reden. Aber ich glaube...
Nein, das dürfte funktionieren. Man muss ja auch sehen, also auch wenn ich jetzt seit 35 Jahren beim Odenwälder Schändichor bin und wir uns viel auf den Odenwald beziehen, meine Heimatsprache ist das Kurpelsische.
Ja.
Und da gibt es natürlich nicht so große Unterscheidungen von diesseits und jenseits. Ne?
Ja, von Hivel und Trivel.
Ja, ja, weil im Orwald ist das nochmal ganz anders. Die Orweller, die rollen dann das R. Ja, da heißt es also ein, was bei uns im Programm, hatte man schon ganz früh, war, ach Gott, da muss ich aber kurz ausholen.
Bitte, bitte.
Ja, wo fange ich denn jetzt an? Ich nenne jetzt einfach mal den Namen. Ich nenne mal den Namen Schanscheid. Schanscheid, der Held der sieben Weltmeere aus Fränkisch Grumbach. Das ist ja so unsere Hauptfigur. Um den Mann dreht sich ja letztlich alles.
Ja.
Im 19. Jahrhundert Seemann aus Fränkisch Grumbach. Und der, und da wollte ich jetzt drauf hinaus, der hat auch ein Schiff betrieben auf dem Mississippi in Amerika. Und da hatte er einen großen Erfolg, weil das Schiff das schnellste Schiff auf dem Mississippi war, weil er die Idee gehabt hat, man mache Prärerrera.
Was machen wir?
Prärerrera.
Okay, das verstehe ich nicht.
Nee, Moment.
Die Prärerrera. Ja, früher hat man ja so die schmale Rera gehabt bei den Schaufelraddampfer an der Seite. Und er hat sie dann hingebaut, wo sie viel Prärer sein konnte.
Ah.
Also die breiteren Räder.
Ja. Ja,
die Prärerrera. So redet man dann im Orwald und da stoße ich irgendwann auch an meine Grenze, zumal es, ob du da jetzt in Rimbach bist oder in Fränkisch Grumbach oder wenn du dann noch hinaus zuhst, gehe ich in Richtung Hering und was ist da und Großumstadt und so.
Ja.
Es ist überall anders und überall werden sie dir sagen, hey, das ist ja aber gar kein richtiges Orwellerisch. Na, ist es nicht, aber wir verstehen uns.
Na, alle.
Es ist richtig schön, dir zuzuhören. Ich hab da nur so Sach, wenn ich die jetzt nicht gleich hier abfeuere, dann kriege ich Ärger daheim. Und zwar haben wir eine kleine Rubrik, wo sich meine Mutter als Eischalte tut.
Das tät mich wirklich interessieren.
Lieber Manfred Maser, hier spricht die neugierige Mama vom Christoph. Ich kenne Sie ja und viele kennen Sie als Sänger und auch Texter vom Odewälder Shantychor. Hätten Sie eigentlich auch was Gescheites gelernt? Danke für die Antwort und tschüss.
Ja, gute Frage. Hätte ich mal was Gescheites gelernt?
Ja.
Ja, aber ich habe letztlich was Gescheites gelernt. Ich bin gelernter Journalist, also Redakteur. Ich habe Redakteursausbildung gemacht. Ich komme ursprünglich, was ja beim Schreiben jetzt nicht erstaunlich ist, komme ich vom Journalismus.
Mhm.
Ja. Ich habe zuvor studiert, das war eben nichts Gescheites. Ne? Das war Pädagogik, Psychologie, Soziologie.
Oh. Ja. Ja, herzlich willkommen.
Und daraus war es dann... Ja. Sehr einfach, quer einzusteigen rüber zum Journalismus.
Aber die Pädagogen haben allen Schuss, ich sag's ja, dir.
Wirklich,
ich sag's immer.
Aber ich muss doch mal kurz nochmal daran festhaken, kurz, weil es ist immer mehr ein kulturschaffender Mensch mit einem sozialen Background, sage ich jetzt mal. Das sollte ein eigentlich, habe ich mir so überlegt, nicht großartig wundern, weil das ja schon auch beides eine Arbeit ist, mit und für Menschen. Das ist, ob das jetzt ein Erzieher ist, ne, letztendlich, oder ein Kabarettist ist. Du hast ja immer was mit anderen Leuten zu tun. Würdest du das auch so sehen?
Auf alle Fälle. Also bei mir hat das Soziale war eigentlich auch das soziale Engagement, war der Ausgangspunkt für die Sachen, auf die Bühne zu gehen. Mhm. Weil ich war schon früh bei der Arbeiterwohlfahrt. Wir haben Ferienfreizeiten gemacht für Kinder, für Jugendliche. Ja. Und aus dem heraus hat sich in meinem Freundeskreis dann so... die haben angefangen, Kindertheater zu machen. Mhm. Ich habe angefangen, Kinderlieder zu schreiben und Kindergeschichte zu schreiben.
Mhm.
Und über die AWO, also diese Szenerie gibt es auch noch heute. Ja, da sind dann Leute rausgekommen wie der Hartmut Höfele, der mit Vierlefanz über lange Jahre gutes Kindertheater gemacht hat. Hier aus Kitsch, der Werner Ries von den Blinklichtern, auch Wolfgang Messner, auch bekannte Leute bei uns in der Region, die heute noch Kindertheater und Erwachsenentheater machen. Oder auch der Piet Baumgartner von Divas, auch der kommt aus der Szenerie.
Ja.
Die haben eine Folkband gemacht, die haben eine Rockband gemacht. Und mir habe ich irgendwann angefangen. Ich war da eigentlich eher noch in der beobachtenden Position, aus diesem Journalistischen raus. Ich habe fotografiert und habe geschrieben.
Mhm.
Und nach ist auch bei mir so, dachte ich mir, naja, vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn du nicht nur über anderen schreibst, sondern mal was machst, wo anderen drüber schreibe.
Ja, das ist gut. Ja, aber das ist toll. Wir erforschen jetzt seit 4 Staffeln dieses Umfeld und stellen das halt ganz viel fest. Hier in der Palz war das ganz genauso. Wir haben so irgendwie ein Wespennest aufgetan, das ist das Franketaler Haus der Jugend. Da waren auch die bekannte anonyme Gitarriste, sind da ein- und ausgegangen, haben dort Gitarrespiele gelernt in Kurse, haben dann selber Unterricht gegeben. Ganz viele Liedermacher, die hier in der Palz tätig sind, haben auch da damit zu tun. Ne? Und das ist schön, das zu sehen, dass das alles in so einem gemeinsamen Punkt gibt, wo man startet. Und das ist oft natürlich mit anderen Menschen zusammen was zu machen.
Naja, bei uns war das ganz klar die AWO, da gab es so verschiedene Ortsvereine, man hat sich dann zu Wochenenden getroffen, um eben auch vorzubereiten, die Jugendfreizeiten. Und bei diesem Wochenende, da ging es natürlich ab. Also da saß man abends zusammen und dann konnte einer schon ein bisschen Gitarre spielen und der andere konnte besser Gitarre spielen und dann wurde zusammen gesungen. Dann hat man angefangen, mehrstimmig zu singen, weil es einfach Spaß gemacht hat.
Schön, ja.
Ja, und aus dem heraus sind dann ganz viele Projekte entstanden. Mhm. Und die meisten von denen, die damals dabei waren, entweder sind sie im sozialen Bereich geblieben oder sie sind freischaffende Künstler waren.
Ja, krass, okay. Ja. Hast du damals den Wunsch auch gehabt, im sozialen Bereich was zu machen? Oder was war deine Intention? Du hast ja Pädagogik, Psychologie und Soziologie studiert.
Ja.
Was war da deine Motivation?
Also meine Motivation war schon, im pädagogischen Bereich tätig zu sein. Allerdings auch eher in die Richtung, ich habe immer in Richtung freischaffend gedacht oder also relativ frei und nicht irgendwo angestellt. Ich wollte kein Sozialarbeiter werden, aber ich wollte in dem Bereich Jugendarbeit, was ich eben schon gemacht hatte, Da wollte ich dranbleiben. Dann hat sich aber auch gezeigt, dass dieses Studium jetzt nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und wie es dann alles so geht. Ich hab jemanden kennengelernt, der wollte in Heidelberg quasi nochmal eine Zeitung aufmachen. Dann bin ich auf die ersten Termine gegangen. Dann habe ich angefangen zu fotografieren. Dann kam die Rhein-Neckar-Zeitung. Da habe ich dann, das war auch ein Freund von mir, der hat dort frei gearbeitet, hat dann angefangen als Redakteur zu arbeiten. Somit war die Stelle als Freier frei. Mhm. Und da der wusste, ah ja, schreibe, das hat er schon mal gemacht und fotografieren, er hat auch ein Foto.
Das ist alles Bass.
Ja. Genau, zack, Musiker. Ja,
ja, und dann war es bei mir erst einmal, zack, Journalist. Ja. Und eben dann noch mit der Ausbildung. Aber die Ausbildung, diese 2 Jahre Volontariat, das war die einzige Zeit, wo ich angestellt gearbeitet habe.
Ja,
ich bin danach sofort wieder Freier geworden und habe in viele Bereiche gearbeitet. Bei mir ging das über die Jahre hinweg immer so. Es hat sich was aufgetan, dann habe ich da eine Weile drin geschafft, dann hat sich die Tür wieder zugemacht und eine andere Tür ist wieder aufgegangen.
Aber kurz mal, Monschi, frag an dich. Hast du gewusst, wie man Journalist wird? Oder weißt du das?
Nee. Also ich,
weil du wolltest doch auch schon immer mal Journalist.
Ich wollte schon immer was schreiben, genau. Ja. Ich schreibe nicht einmal Einkaufszettel daheim, das macht alles mal Frau.
Ja.
Also von daher, du willst mit Schreiben, habe ich es nicht so.
Ja, aber hast du das gewisse Volontariat?
Das wusste ich gar nicht, dass man das machen muss.
Ja.
Das ist so wie ein Praktikum, oder? Nehme ich mal.
Nee, das ist eine Ausbildung. Also wenn du dein Volontariat rum hast, dann bist du Redakteur.
Ah, ach, das hat doch der Ding achtmal verzählt. Der Ding, der
Karl-Heinz,
der
John, der George.
Ja. Gut.
So läuft es. Aber als Redakteur habe ich dann, wie gesagt, nicht geschafft, sondern ich wollte gleich wieder frei arbeiten und bin dann in andere Bereiche gegangen. Hab dann, das war die Zeit, wo Desktop-Publishing, kennt ihr das Wort noch?
Ach Gott.
Desktop-Publishing.
Wir sind Pädagoge.
Als es anfing mit dem Computer, hat man ja auf einmal die Möglichkeit gehabt, so Broschüren und so richtig selbst zu entwerfen. Alles direkt am Computer und direkt zum Druck zu geben.
Das hat vorher irgendeinen Setzer machen müssen oder sowas?
Genau. Also da gab es vorher mehrere Arbeitsschritte und jetzt war auf einmal die Möglichkeit da, das vom Computer aus alleine zu machen. Und das war dann das nächste, was ich gemacht habe, Desktop Publishing. Da habe ich dann Broschüren für verschiedene Firmen und so, habe ich dann selbst entworfen und denen verkauft.
Zum Beispiel die Stadt Weinheim, Freudenberg.
Richtig, war genau die beiden waren auch dabei. Stadt Weinheim, Freudenberg und noch andere Firmen aus der Region. Ist ewig her.
Ja.
Das war irgendwann frühe letzte Jahrtausend.
Also der Monchi guckt gerade mit so einem Fragezeichen, weil du hast schon zweimal die Firma Freudenberg erwähnt. Also entweder hast du Sponsoring-Vertrag oder das ist ein Ding in Weinheim, gell?
Ich bin in der Moselstraße geboren. In der Moselstraße, da fährt dann die Bahn vorbei und hinter der Bahn ist die Firma Freudenberg. Was willst du da machen?
Wird die Folge jetzt von Freudenberg gesponsert?
Also ich sag's mal so, unsere Hand ist ausgestreckt.
Was stellen die her?
Ja, da fragt mal der Mann, der neben dran gewohnt hat.
Ja, wir müssen da jetzt nicht noch weiter drauf eingehen. Das war eine Episode, eine Kurse.
Hätte sein können, dass es
und dann ging es schon wieder in eine andere Richtung.
Und schon ging es wieder in eine andere Richtung. Ja, aber das fand ich cool, das so mitzukriegen von dir, dass du über verschiedene Wege dich so rangetastet hast und eben auch über diese Sache, ich schreibe für was, ich gestalte irgendwas, ich mache Fotos, durchaus. Ja, auch, du hättest ja auch richtig als Fotograf dann enden können.
Das hätte alles ganz klar, es hätte auch in die Richtung gehen können. Aber und was da wirklich ein wesentlicher Punkt war, war eben Ende der 80er Jahre der Odewilder Shandy-Chor, der dann aus dem Nichts plötzlich entstand und da war und geblieben ist.
Okay, und wie entsteht sowas?
Der Odewilder Shandy-Chor, es gibt 2 Entstehungsgeschichten vom Odewilder Shandy-Chor.
Okay.
Es gibt zum einen die Geschichte, dass 2 Leute aus unserem Freundeskreis, gelernte Schreiner, als Schiffsschreiner unterwegs waren. Und zwar auf der Sea Cloud. Die Sea Cloud ist ein wirklich großes Segelschiff, eines von der klassischen Clipper-Ships, noch ein sehr schnelles, gutes Segelschiff, wo schon damals dann Tourismus drauf betrieben wurde. Also man konnte da quasi so Segelkreuzfahrten machen. Mhm. Und die haben als Schiffsschreiner geschafft und als die wieder zurückkamen, hatten die ein gewisses Repertoire an Shanties. Shanties, Seemannslieder, hatte mir vorher nie davon gehört. Ja. Die mussten nämlich abends, aber die zur Unterhaltung von ihrem Publikum da an Bord, haben die eben diese Lieder gesungen. Und dann saßen die in der Wirtschaft in Weinem und haben den Mats Scheid getroffen. Und der Mats Scheid war ja damals schon als Musiker aktiv. Der war in verschiedenen Rockbands und so, war schon eine bekannte Figur in unserer Gegend. Und dann habe ich dem das vorgesungen, er war begeistert, fand das irgendwie eine ganz tolle Art von Musik. Dann hat man zusammen gesungen, dann haben sie das andere gehört, sind dazugekommen. Dann hat der Wirt von der Wirtschaft, das war damals die Villa in Weinheim, der hat gesagt, hier, das müsst ihr euch mal anhören. Dann kamen ein paar Frauen dazu, was die Sache noch interessanter gemacht hat. Die haben sich das dann auch mal angehört, fand das auch ganz nett. Man hat sich dann beim Mats im Wohnzimmer getroffen. Mhm. Ich kam dazu, noch andere Freunde von mir kamen dazu. Auf einmal waren das 20 Leute, die sich regelmäßig getroffen haben und angefangen haben, Seemannslieder zu singen.
War das von Anfang an mit so einem kleinen ironischen Zwinkern in der Aache? Oder war das durchaus die Begeisterung fürs Lied?
No.
Es war ernst gemeint.
Es hat Spaß gemacht, aber es war ernst gemeint.
Ja, schön. Ja. Also man muss sagen, da kommen wir sicher auch noch dazu, Das ist mittlerweile eine richtig große, tolle Veranstaltung, die durchaus Augezwinkern auch immer hat. Aber damals war das wirklich, Shanties, das ist das Ding.
Wir singen Shanties, genau. Ja. Also sehr ungewöhnlich, aber dann, das hat natürlich ein Interesse erregt. Und man kannte ja auch, Herrgott, man kennt ja in dem Alter, so mit 25, 30, da kennt man ja einen Haufen Leute.
Ja.
Gerade in der damaligen Zeit, man war ja ständig unterwegs. Und dann kam es halt dazu, dass es hieß, ah ja, da bei dem Geburtstag oder bei der Party, da kommt doch mal und singt mal.
Ja.
Was man dann auch gern gemacht hat.
Ja.
Und dieses Augenzwinkern, das kam dann einige Monate später dazu, weil wir sind dann aufgedreht. Es gab dann einen ersten richtigen Auftritt in der Villa. Da haben wir so die Hälfte des Programms gemacht. Die andere Hälfte hat ein befreundeter so ein Entertainer und Zauberer gemacht, der Werner Buhl. Und dann haben wir wieder, dann hieß es, wir sollen beim Altstadtfest in Ladeburg spielen. Und dann, wie ich auf die Idee kam, das kann ich euch beim besten Willen nicht mehr sagen. Jedenfalls habe ich mich hingeguckt und habe Moderationen geschrieben zwischen den Liedern.
Ja.
Und schon bei diesen ersten Texten war auf einmal ein Schanscheid vorhanden. Jan Scheid, der Held der sieben Weltmeere aus Fränkisch Krumbach. Und wer auch gleich mit aufgetaucht ist, war Professor Dr. Alfons Nettwohr, der Leiter des Instituts für spekulative Heimatgeschichte. Und die spekulative Heimatgeschichte, das war dann das Ding und ist es bis auf den heutigen Tag.
Ja.
Weil das ist die andere Seite der Geschichte, dass der Mats Scheid, als er mal auf einem Geburtstagsfest in Fränkisch Krumbach war, nachts los ist, um sich Zigarette holen zu gehen. Ja, und dann irgendwann ist ihm aufgefallen, dass die Straßenlaterne ziemlich weit unten hänge. Und erst da hat er gemerkt, dass er auf dem Friedhof war.
Okay.
Und als er da rumgelaufen ist, hat er einen Grabstein gesehen, wo drauf stand Hans, in Anführungszeichen, Schan Scheid. Und es war ein Anker und eine Rose auf dem Grabstein.
Mhm.
Und da hat er quasi, Scheid, hat er die Spuren eines Vorfahren entdeckt. Und mit der Information sind wir dann in das damals noch recht neue Institut für spekulative Heimatgeschichte in Fränkisch Krumbach und haben den Institutsleiter angesprochen, Professor Dr. Alfons Nettwohr. Der war auch sehr begeistert von dieser Entdeckung und hat sofort angefangen zu recherchieren. Und da kam die Lebensgeschichte von Jan Scheid, von dem Seefahrer aus dem Odenwald. Das war dann sein großes Forschungsgebiet und all seine Forschungsergebnisse hat er an uns weitergeleitet und mir habe quasi die Rolle übernommen, das auch bekannt zu machen.
Ja.
Ja, jetzt könnt ihr euch aussuchen, was euch wahrscheinlicher vorkommt.
Ich weiß, auf jeden Fall die Zeit. Die nehme ich. Das ist toll. Es sind auch wieder Sachen, wo ich mir denke, da hat das Schicksal in dem Moment, es ist wieder eine Tür aufgegangen und du hast zugelassen, dass die Geschichte dazukommen sind und in die Moderation eingeflossen sind.
Ja.
Man könnte ja auch das so sehen, bei uns war es ganz ähnlich, mehr als wir angefangen haben Musik zu machen, hatten wir die ersten Engagements und es hieß, ihr sollt 3 Stunden spielen, wir hatten aber nur 30 Minuten Programm.
Mhm.
Und jetzt was machen? Und dann haben wir halt die edle Taktik erfunden, dass man durchaus mal zwischen zwei Lieder 25, 30 Minuten Moderationen machen kann.
Kann, ohne langweilig zu werden.
Doch, also ja. Uns wird es nicht langweilig, sagen wir es mal so. Ja. Aber aus der Not vielleicht auch eine Tugend irgendwie gemacht. Aber das war das bei euch auch so, dass ihr gesagt habt, wir müssen noch was zwischendrin machen?
Das hat durchaus Ähnlichkeiten, natürlich. Ah, ja. Also wir hatten auch nicht so viele Songs. Und als ich dann anfing, da zwischendrin zu moderieren und die Geschichte zu erzählen, und dann hat es natürlich auch nochmal ganz andere Dynamik gekriegt. Dann kamen nämlich die Leute auch hinterher zu uns und haben gesagt, davon habe ich ja noch nie was gehört. Ja. Ja, stimmt es.
Gibt es das wirklich?
Da blieben wir dann vage in unseren Antworten. Aber diese Geschichte hat sich dann auch völlig verselbstständigt.
Ja.
Man fängt dann an, darüber nachzudenken. Dann hat man gesagt, jetzt machen wir ein Programm, jetzt machen wir eine CD. Also, Und dann war ein anderer, dann musste noch mehr Geschichte her. Also musste ich wieder zum Professor Network gehen und frage, was der jetzt als Neuestes gerade weiß. Und auf einmal hieß es, jetzt können wir jetzt machen, was machen wir als Nächstes? Ha ja, Schanscheid, wo ist er als Erstes hier? Wo wollte er hier? Amerika. Also machen wir ein Programm über Amerika. Und dann hat sich das auch angefangen, gegenseitig zu beeinflussen. Weil dann hat man auch Lieder genommen, die einen Bezug zu Amerika hatten.
Ja.
Oder man hat Texte für Lieder geschrieben, die einen Bezug zu Amerika hatten. Und so ging das von Programm zu Programm. Dann hat man das halt gespielt, dann hat man gesagt, naja, okay, es wird mal wieder Zeit für ein neues Programm. Der Chor will ja immer üben und was Neues machen. Und so sind dann, ich glaube, es sind 12 Programme inzwischen oder 15. Also wir haben immer noch so Zwischenprogramme gemacht, Jubiläumsprogramme, also Übergangssache. Weil so in einem Zeitraum von 2,5 Jahren hat man dann ein neues Programm aufgebaut.
Ja.
Und dann hat sich das so eingebürgert, dass ich quasi ein Konzept gemacht habe, also mal eine Grundidee. Und dann habe ich angefangen, die Texte zu schreiben. Und der Chor hat angefangen, die entsprechenden Lieder auszuwählen und einzuüben.
Was dazu halt so gepasst hat.
Das hat sich dann gegenseitig befruchtet.
Ja, man kann sich bei so Programmtiteln wie Dorscht, kann man sich schon vorstellen, um was es geht. Aber vor allen Dingen.
Ja,
aber vor allen Dingen so Sachen wie der Herr der Heringe, kann man sich schon ein bisschen vorstellen, was da die Idee dahinter ist. Oder Per Bembel durch die Galaxis, auch das.
Das wurde dann eine richtige Welt rings um dieses Institut für spekulative Heimatgeschichte und um die Figur von Schanscheid.
Ja.
Das hat sich dann rausgestellt, er hat eine Wirtschaft im Odenwald betrieben, ne? Die Wirtschaft zum Weißen Wal. Und da draus ist dann, das war die erste Seemannskneipe im Odenwald. Ne?
Ja, klar.
Und daraus entstand dann das Programm Wahlverwandtschaften. Dann haben wir gemacht 2001 Odyssee im Odenwald.
Ja.
Also weil es halt gerade zeitlich gepasst hat. Herr der Heringe war dann ein Rückblick auf frühere Seefahrer aus dem Odenwald.
Ja.
Weil sich herausgestellt hat, dass die maritime Traditionen des Odenwalds weitaus weiter zurückreichen.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Also in Zeiten vor unserer Zeit. Ja. Und das war die Zeit des Herrn der Heringe, wo im Odenwald noch regelmäßig Fischregen runtergegangen sind.
Ich habe davon
gehört. Ja, du hast schon davor gehört, das glaube ich. Und dann wurde es halt, dann muss da wieder was einfallen. Ja.
Mhm.
Und dann kam Per Bembel durch die Galaxis. Das war dann eine Zeitreise. Auch Raumschiffe sind Schiffe. Also was soll's?
Ja, natürlich.
Ja.
Stimmt.
Also ist Schan durch, da hat Eppelweier eine wichtige Rolle gespielt. Er hat so eine Zeitreise gemacht. Mhm. Er saß bei einem Schiffsuntergang in einem Eppelweier-Fass. Das war wirklich eine sehr komplexe Geschichte.
Ja.
Also ich, sagen wir mal, die Basis unserer Überlegungen ist unser Universum.
Mhm.
Aber der Eppelwey ist sauer und man braucht die Säure, um der Basis zu entkommen. Und so ist er in eine andere Welt, in eine zukünftige Welt geschleudert worden und hat dort 2 Jahre lang seine Abenteuer erlebt, Per Bembel durch die Galaxis. Da wurde es natürlich schon ziemlich spinnert. Ne? Also.
Ja, aber ich muss sagen, ich habe das noch nie erlebt. Ich war auf viele eurer Auftritte schon gewesen, meistens in Großsachsen.
Ja.
Wie ist denn das so, Christoph?
Wie man sich das so vorstellen kann?
Ich war noch nicht. Aber verkleidet ihr euch danach? Oder?
Wer, ich?
Nee, du nicht.
Ja, das kommt auch noch vor. Das kommt natürlich inzwischen auch vor. Ja. Verkleiden würde ich das nicht nennen, aber wir haben Kostüme.
Ja, ja. Okay.
Ja, ja. Also das haben wir dann auch, das hat recht schnell angefangen, dass wir haben gute Bühnenbilder von Anfang an gehabt und wir haben auf die Kostüme Wert gelegt. Mhm. Genauso wie wir auf Licht und Tontechnik von Anfang an, naja, nicht ganz von Anfang an, aber sobald, als wir dann in größerer Halle sind, haben wir da drauf auch, das war für uns auch sehr wichtig, also da wollen wir auch was bieten und es funktioniert auch gut. Und wir haben sehr gute Bühnenbildner von Anfang an, das ist der Michael Haufe, der auch, der macht auch für andere was, weiß ich, wie heiße die, Grönemeyer, Lindenberg und so. Mhm,
ja. Mhm. Aber, kleine,
auch, nicht, aber hauptsächlich für uns.
Ja, aber Monchi, du musst dir das so vorstellen, das ist ein großes, das ist ein großes Happening. Aha. Du musst dir das so vorstellen, du kommst erstmal hier und ich glaube, am Anfang kriegt man immer einen Schnaps.
Ja. Kann das sein? Echt jetzt, das ist Reiführer.
Ja, ja. Also das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell. Wir haben nämlich die Schnaps, der Schnapsausschank haben wir in Corona-Zeiten dann eingestellt. Ja. Und das hat sich dann auch jetzt nicht mehr etabliert.
Ja.
Aber, wenn er, aber wir haben inzwischen einen Akkordeonspieler, der verkauft seinen Schnaps, den er selbst schnappt. Immerhin.
Es hat immer irgendwas da damit zu tun. Und dann ist die Halle gestoppt voll. Ja. Es gibt da immer was, also ich kann immer nur davon ausgehen von Großsachse. Da war ich halt immer in Großsase, weil da meine Schwiegerleute wohnen. War ich dann immer zu Gast. Und dann gibt es auch was zu essen dabei.
Ja.
Es, muss er wahrscheinlich Fisch sein, oder?
Also dabei es gibt sein? Zumindest Fisch weg. Also das ohne Fischsteller haben wir in Saase. Saase ist natürlich was Besonderes. Saase ist unser Heimathafen. In Saase veranstalten wir selbst. Das heißt, da organisieren wir alles selber. Ansonsten machen wir unsere Auftritte ja so zwischen Darmstadt und Heidelberg, zwischen, was weiß ich, Bad König und Mannheim. Ja. Ich habe jetzt einen Kapitol gespielt.
Ja.
Im Kapitol kriegst du keinen Fisch weg. Das funktioniert einfach nicht. Also wir spielen auch mit Theaterbestuhlung an anderen Orten.
Ja.
Aber wenn es irgend geht, wollen wir das natürlich genauso, dass Bewirtung dabei ist, dass die Grundstimmung gut ist und dass die Leute mal den ganzen Abend ihren Spaß haben. Und grundsätzlich aufgebaut ist es so, schlicht und ergreifend, Lied und Text, zwischendurch ein paar kleine Szenen, da wo noch andere was zu sagen haben. Und so verfliegt die Zeit.
Und es haben sich mittlerweile Charaktere entwickelt. Natürlich der von dir dargestellte Professor Dr. Alfons Netvor. Es gibt einen Briefträger, der immer wieder eine Rolle spielt.
Jawohl.
Ja, und es gibt einfach da Charaktere, die aber auch tatsächlich in ihrer persönliche Erscheinung schon für die Leute Popstars sind, kann man sagen. Ne?
Also unser Briefträger, ohne den geht es inzwischen gar nicht mehr. Ja. Den haben wir jetzt seit vielen Jahren. Der bringt halt die Post vom Professor und Pakete und was man halt so braucht. Und wir haben dann die Gretel, die Haushälterin vom Professor und deren ihren Mann, na nicht ihren Mann, ihren Lebensabschnittsgefährte.
Das ist wichtig.
Das ist der Heiner, der ist auch Hausmeister im Institut. Naja, und die Figuren tauchen jetzt seit vielen Programmen immer wieder auf. Und unser aktuelles Programm, da sind die auch, die Gretel ist nicht dabei, unser aktuelles Programm ist heute hier, morgen fort. Und da ist der Chor auf einem Kreuzfahrtschiff, auf Einladung von Professor Network. Die Gretel ist nicht dabei, weil die wird so schnell seekrank. Das geht nicht. Aber der Heiner ist dabei, der hat auch einiges, der sagt auch einiges, der Briefträger kommt wieder. Ja.
Und es wird wirklich hochwertig, vielleicht um das auch noch zu beantworten, deine Frage, es wird hochwertig musiziert und gesungen. Und das war ja die Ursprungsidee gewesen vom Chor, das auch zu machen. Und es sind ganz wundervolle Instrumente auch dabei, vom Kontrabass, was mich persönlich sehr anspricht, über Bouzouki, Mandoline, also mal ein Dudelsack kommt auch noch mal drin vor.
War schon dabei, aber aktuell nicht. Aber ja, wir hatten schon Geige und alles mit, also es haben immer wieder Musiker bei uns mitgemacht für einige Jahre, sind dann wieder raus. Das waren dann auch in der Regel Profis, so wie der Reinhard Behrens, der bei uns gespielt hat, oder Michael Dorka, der zum Beispiel auch Dudelsack gespielt hat.
Mhm.
Gute Leute und wir haben immer, natürlich versuchen wir eine hohe musikalische Qualität zu erreichen. Und ich glaube, das kann man sagen, das haben wir inzwischen auch. Wir sind zwar ein Amateurchor letztlich, aber halt ein Amateurchor mit 35 Jahren Erfahrung.
Krass, ja.
Und der Mats Scheidt hat es ja sehr lange dann gemacht als Chorleiter. Und er hat uns ja ganz, schon einer, der uns auch gestriezt hat und der sehr darauf geachtet hat, dass alles gut funktioniert, auch im Instrumentalbereich, wo mir einfach, also wir haben jetzt den Tobias Escher als Akkordeonspieler, auch ein Vollprofi, ein hervorragender Akkordeonspieler, ja. Und auch unsere eigenen Leute, das hat sich ja dann aus der Gruppe heraus, haben wir der Sascha, der jetzt bei uns Gitarre spielt, der hat, als er bei uns angefangen hat, hat er ein bisschen Gitarre gespielt. Inzwischen spielt er sehr gut Gitarre.
Ja.
Der Christian Wirth spielt Bass, Walter Knapp auch so ein Autodidakt an der Mandoline. Aber ich denke, wir schaffen das dann auch, das so zu gestalten, dass wir die Stärken von der Instrumentalisten eben nutzen und es so arrangieren, dass die Schwächen gar nicht so zum Tragen kommen.
Ja, ja, da braucht's.
So machen wir das auch.
Und beim Singen, also da, jetzt haben wir ja den neuen Chorleiter, der Valentin Moosmann, ein ganz junger Kerl. Und unter dem haben wir rhythmisch nochmal viel gelernt. Der kommt mehr aus der Ecke.
Der spielt auch
bei manchen Stücken jetzt Schlagzeug dazu.
Ja.
Und ja, das ist auch intensives Proben. Ne? Wir, seit 35 Jahren proben wir sonntags nachmittags für 2 Stunden, 2,5 wird geprobt.
Oh,
natürlich nicht jeden, das klappt nicht jeden Sonntag glaub und nicht auch jeden, nicht immer mit allen, aber das ist mal das Grundprinzip.
Naja, Zischmonschi auch wieder Parallele. Ne?
Cool.
Seit 20 Jahren versuchen wir immer donnerstags zu proben.
Ja, genau.
Steht sogar im Kalender drin, die haben trotzdem gefragt, proben wir ein.
Das ist wirklich ernst gemeint. Was ich so toll finde da dran, also Elmo, es ist eine ganz große Empfehlung, das haben wir auch in der Shownotes wann auf die Website vom Shantycore natürlich.
Dann nimmst du mich halt mal mit.
Ich will dich mitnehmen.
Ach, sag mal. Habe ich jetzt das richtig verstanden? War schon ein paar Mal dort?
Ja.
Ohne mich?
Also, ja, ich war schon ein paar Mal dort.
Ja, jetzt haben wir Zeit. Sag mal nicht mal Bescheid.
Sag da Bescheid.
Ja, wir spiele dies Jahr noch des Öfteren. Also wir spiele nicht mehr so viel wie früher. Wir haben nie übermäßig viel gespielt, aber vielleicht schon so 18, 20 Mal im Jahr.
Voilà.
In jüngeren Jahren.
Ja.
Inzwischen reicht es uns aus, sagen wir mal im Schnitt einmal im Monat.
Ja.
Allerdings spielen wir inzwischen auch fast ausschließlich in Halle zwischen 300 und 600 Leute.
Ja, toll. Ja, sehr gut.
Und bisher, seit der Premiere jetzt, letzten Dezember, von heute hier, morgen fort, war jedes Konzert ausverkauft.
Oh, geil.
Ja.
Das ist mal ein das ist natürlich toller
Erfolg.
Natürlich
Griesheim bei Darmstadt, genauso wie jetzt in Möllebach, gibt es, glaube ich, noch 20 Karten. Ist unser nächster Auftritt am 21. März.
Manche noch 20 Karten?
Ja.
Ich habe gerade geguckt, ob ich meinen...
Ja, das steht schon im Kalender.
Steht schon drin
in den Shownotes. Ich habe schon Nike-Schirme und in der Shownotes.
Und danach sind wir in Fränkisch Krumbach, ist auch schon wieder ausverkauft. Ja. Aber das ist natürlich auch schön, das ist für uns eine große Bestätigung und macht natürlich auch Spaß, in voller Halle zu spielen, keine Frage. Das haben wir auch schon anders erlebt.
Das heißt, ihr habt da ganz viele Wiederholungstäter, oder? Die sich alles angucken.
Ja, das stimmt. Die Leute kommen inzwischen auch von überall her, überall hin.
Mhm.
Also es ist nicht mehr nur so, dass sich das aus den Ortschaften, also aus der Gemeinde fühlt, sondern man merkt auch über die Karte Bestellungen, dass die Leute von Darmstadt oder von Schonschwo her auch zu uns in die Gegend kommen oder aus unserer Gegend nach Darmstadt fahren, egal, sie wollen uns halt sehen.
Ja,
toll. Darf ich mal was fragen? Wir haben das ganz am Anfang gesagt, mit der Dialekte und so. Aber ihr macht ja Shantycore, Odewälder Shantycore.
Ja.
Wird sowas in der Pals funktionieren?
Wir haben sogar schon in der Pals gespielt.
Echt, wo?
Ja, wir haben gespielt in Kirchheim-Bolande.
Mhm. Und wie war die Erfahrung?
Das wurde gut angenommen. Ja, das hat auch funktioniert. Natürlich, die Pelzer, die können damit schon was, aber die wissen ja, was der Odewald ist.
Natürlich.
Ja, wir sind auch, inzwischen sind wir in der Darmstädter Gegend auch recht etabliert. Da kannte uns zu Anfangs auch niemand, aber nach und nach hat sich das so aufgebaut. Und natürlich, die haben auch ihren Bezug zum Odewald. Oder auch über Frankfurt hinaus, das funktioniert auch. Und wir spielen seit Jahr und Tag fast alle Programme, bis vor Corona, haben wir in Bremen gespielt.
Mhm. Oh, schön.
Im Schlachthof in Bremen. Da sind wir natürlich dann die Super-Exoten. Ne? Da, also, da legen wir dann auch ein bisschen so Übersetzungsblätter aus für manche Sachen.
Habt ihr wirklich?
Ja, ja, weil.
Das ist gut.
Ja. Wir haben seit vielen Jahren eine Freundschaft zu einem Bremer Chor. Mhm. Die haben wir irgendwann mal, sind die auf uns gestoßen und dachten, was soll denn das sein? Oder will der Shandy-Chor? Und dann haben wir die kennengelernt und die heißen Hat Backbord. Mhm. Und die kommen aus einer anderen Ecke, die kommen aus der politischen Ecke. Die sehen Shandys als Arbeiterlieder. Mhm. Und Hart Backbord heißt ja auch Hart Links.
Ja, okay.
Also, und das hat gepasst. Die sind ein paar, im Schnitt sind die nochmal ein paar Jahre älter als mir.
Ja.
Und also Wahnsinn. Das hat sich ja alles erneuert, sowohl bei denen als auch bei uns. Ja. Unsere Frauen sind immer nur 29.
Das ist das Beste auf der Website.
Nur 29.
Das ist das Beste. Guckt euch die Leute auf der Website an. Die sind alle 29.
Sehr Aber die Hardback-Bottler, die haben das dann organisiert, dass wir da auch hochkommen. Mhm. Und die kommen auch, die waren jetzt auch wieder bei der, nicht bei der Premiere, aber in Griesheim war Abordnung wieder da.
Ja.
Und die bringen wir dann auch natürlich privat. Also das sind dann auch private Freundschaften.
Freunde. Entstanden. Mhm. Sehr, sehr gut. Also man muss ja sagen, manche, was du vielleicht nicht wärst, dieser Shanty-Chor, da könnte man ja vielleicht so ein bisschen das Gefühl haben, ja, ist das jetzt echt gemähnt oder ist das alles eine große Erfindung? Aber nee, es gibt sogar in Fränkisch-Krumbach einen Schanscheidplatz und der Weg, der zum Platz da hinführt, ne? Was glaubst du, wie der heißt? Professor Dr. Alfons Nettwar-Weg. Doch,
ist nicht wahr,
ja, ich habe Fotos gesehen, das gibt's wirklich.
Ja, das wird vor 2 Jahren, glaube ich, wurde das alles eingeweiht.
Und der Professor war auch da?
Der Professor war da, hat sich natürlich gefreut und hat auch eine kleine Rede gehalten. Und jetzt hat das Institut auch wieder eine Adresse, weil wir waren vorher in so einem Hotel da in Fränkisch-Krumbach, unten drin in den Räumen. Da war das Institut angesiedelt, aber das hat der Besitzer gewechselt und jetzt haben wir da für das Institut eine neue Adresse und ein neues Postfach eingerichtet.
Krass.
Das ist total gut. Monchi, da kannst du vielleicht noch ein bisschen drauf hinarbeiten.
Ja,
das ist zum Beispiel
Monchi-Weg
so,
oder so.
Nee, so ein kleines Schloss, wo zu Wolfestkönig dann halt residiert.
Ja, oder die
so.
Haben doch auch gerufen in Dergim schon. Sag mal, gibt es eigentlich auf dem Schiefer Hunde?
Hunde?
Ja, ich würde jetzt gerade unseren Hunden einlösen, mal kurz.
Ach so, das kann ich machen. Ja,
welches kann es sein?
Oh. Ah, da ist er.
Da ist er. Hock dich hier, der macht nichts. Alles
klar. Ach, guck mal. Ja, wir haben immer Hunde auf den Schiffen. Sind eigentlich immer auf den Segelschiffen. Ja. Wir sind natürlich auch schon öfter gesegelt dann. Sind auch immer Hunde.
Ja.
Und es sind keine Seehunde. Gell?
Ja, unser auch nicht. Ja. Sieht aus wie Mops. Frisst alles.
Das ist ein Mops, Mann. Mach den nicht so fertig.
Nee, mach ich auch nicht.
Kein Hundeshaming jetzt noch auf den letzten Meter.
Komm zu mir, komm.
Ja, und man muss auch sagen, diese Eingebung von dir, dass du gesagt hast, ich muss Moderationen schreiben, dass dann der Professor draus entstanden ist, das hat ja zum einen natürlich diese ganze Kosmos vom Shanty-Chor mitgeprägt und ist durchgeführt bis heute. Das ist aber auch für den Professor selber war das Sprungbrett in die Welt. Es gibt auch Solo-Programm vom Professor, der Hotzgeber, ne?
Also es gibt's, ja. Also der Professor tritt in der Regel zusammen mit dem Maser auf.
Ja. Ja.
Die sehen sich selten eigentlich, aber da laufen sie sich dann noch mal kurz über den Weg, soweit es zu organisieren ist. Ja. Wenn wir nochmal zurückgehen auf den Anfang mit dieser Geschichte, was der Maser schon alles gemacht hat, das hat sich dann über den Chor und über die Kontakte, die daraus entstanden sind, dahin entwickelt, dass wir so quasi zumindest so ab vor 25 Jahren oder so, habe ich dann angefangen, nur noch frei zu schreiben und die ganze anderen Sache bleiben zu lassen. Und dann wurde der Kontakt zu den Spitzklicker, zu der Weinheimer Kabarettgruppe intensiver, dann habe ich für die geschrieben. Dann hat der Franz Skein ein Solo-Programm gemacht, habe ich für den geschrieben. Dann hat der Markus Weber angefangen, solistisch zu arbeiten, habe ich auch für den geschrieben. Also da haben sich dann ganz neue Möglichkeiten aufgetan. Und vor 10 Jahren habe ich mir gesagt, naja, da hat der Chor mal ein Jahr pausiert. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann jetzt mache ich mal selber was. Und habe dann auch ein Solo-Programm geschrieben für mich. Und bin seitdem auch solistisch unterwegs. Wobei solistisch bei mir So, ich habe halt den Network immer im Schlepptau. Ne? Also mit, so richtig solistisch war das nie.
Das Schönste finde ich den Titel, ein Solo-Programm für ein bis zwei Personen. Das finde ich sehr gut. Ja, also so ganz allein bist du nicht. Ne? Es ist noch eine Bambuswand irgendwie dazwischen oder so zwischen euch.
Ich nehme auch immer gern Musiker mit, das auf alle Fälle. Also was auch wirklich schlicht und ergreifend damit zu tun hat, dass ich zum einen gern singe und zum anderen nicht gern alleine einen Auftritt mache. Also, das bin ich auch nicht gewohnt. Ich bin beim Chor sitze über 20 Leute und noch mehr. Ja. Und ich kenne aber die Situation, alleine irgendwo zu hocken in der Umkleide und dann auf die Bühne zu gehen und dann von der Bühne wieder runterzukommen und auch wieder alleine dahin zu hocken. Ja. Ich finde es nicht schön. Ne? Das gefällt mir nicht. Deshalb bin ich immer, deshalb lieber mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ja. Auch wenn man dann. Es muss halt geteilt werden, was reinkommt. Ja, aber es ist Atmosphäre, es macht einfach viel mehr Spaß und darum soll es ja auch gehen. Also ich
und das
will ja nicht was machen, was mir keinen Spaß macht.
Und es ist ja nicht nur für dich so, sondern es ist ja fürs Publikum auch so. Wenn du verschiedene, sag ich mal, Stile auch hast, dann lockert das ja auch den ganzen Abend auf. Ne? Der Shanty-Chor ist ja auch nichts anderes. Du hast tolle Musik und zwischendrin erzählt eine tolle Geschichte. Ne?
Genau. Also, das ist sehr abwechslungsreich und auch in den Solo-Programmen versuche ich das so zu machen. Ich habe jetzt gerade im Spätjahr letzten Jahres habe ich nochmal so eine Art Best-of, also so eine Mischung aus Kabarett und Shanty-Chor-Texte habe ich gespielt. Und da hatte ich den Christian vom Chor dabei und zwei Jazzmusiker. Das war jetzt auch mal interessant.
Das ist interessant. Also,
ja. Ich habe aber auch schon meine Lieder gesungen mit der Freddy Wonder-Kombo. Und so, oder ich habe in der Corona-Zeit, als es dann wieder möglich, als es anfing, da konnte ja der Chor lange nicht spielen, da habe ich Doppelsolos gemacht. Dann bin ich mit Mats aufgetreten oder mit dem Tobias Escher. Und dann kriege die Lieder jedes Mal auch eine andere Farbe. Ja, das ist natürlich auch eine klasse Sache. Also, und das ist auch bestimmt was ich weitermachen werde, dass ich mit verschiedenen Musikern zusammenarbeite, und ähnliche oder die gleiche Lieder singen, aber in einer anderen Art und Weise.
Cool. Ja. Das ist eine tolle Idee. Aber du bist so, du hast jetzt erzählt, ne, du schreibst deine Einrichtung selber, nennt sich ja auch Textstudio Maser. Ja. Jetzt wäre da mal eine Frage, die ich an der Monchi hätte.
Wann ich du wär?
Ja, Monchi, also es ist unsere allseits beliebte Rubrik, wo du dich versuchst, in andere Leute reinzuversetzen.
Ja.
Texter, Autor. Ne? Mhm. Wie stellst du dir das vor? Wie macht der Manfred das, wenn er schaffe tut an seine Texte? Dann gucken wir mal, ob es wirklich so ist.
Da steht irgendwann um 10 Uhr auf.
10, okay.
Das war schon mal sehr gut, aber echt, Volltreffer.
Siehst du? Steht erst mal um 10 Uhr auf,
ja.
Macht sich erst mal einen Kaffee,
okay.
Liest die Reibhals, Odenwälder
Nachrichten,
Zeitung, genau.
Ja, Weinheimer Nachrichten wahrscheinlich.
Genau, liest erst mal ein bisschen Zeitung.
Und die Taz.
Und die Taz genau. Auch noch.
Genau.
Oh, dann ist aber schon 11.
Dann wird der Hund und die Katz gestreichelt.
Die Katz
wird gestreichelt.
Ja.
Genau. Und dann, nebendran liegt immer ein schöner Block.
Aha.
Und da werden dann so kurze Sachen aufgeschrieben.
Mensch, Manfred schreibt mit der Hand.
Genau. Ja, natürlich. Auch wenn er computeraffin ist.
Ja.
Aber dann werde ich erstmal kurz.
Publishing,
also, ich würde es dann, wie heißt das andere dann? Publisher.
Radiergummi-Publisher.
Also, auf Schmierzettel schreiben. Ja, und dann oben wäre dann ein ganzer Text fertig und neue und dann.
Ich bin ziemlich beeindruckt. Also der Anfang des Tages, das war wirklich Volltreffer.
Auf den Punkt.
Ja, auf den Punkt. 10 Uhr, Kaffee, Zeitung.
Katz.
Die Katz.
Aha.
Sehr gut.
Ich bin gut vorbereitet.
Der Zettel ist aber auch immer da. Das stimmt schon, der Zettel liegt rum. Oh. Inzwischen liegt das Handy, also das liegt auch, da kann man ja auch mal schnell was neu schreiben.
Ja.
Und geschrieben wird abends.
Was habe ich gesagt?
Sehr gut. Nee, du hast gesagt, dass es abends fertig ist. Ja.
Also abends.
Ich glaub, aber
fertig ist es abends nicht, aber.
Aber nachts.
Ja, aber nachts, genau. Immer noch früher, spät nachts. Inzwischen hat sich das alles ein bisschen nach vorne verschoben.
Ja, deswegen auch um 10. Verstehst
du,
Christoph?
Ah, ja, natürlich. Du kannst ja nicht.
Musst du auch
kannst ja nicht bis um 2 schaffen und dann um 6 Uhr wieder aufstehen.
Ich bin kein Langschläfer in dem Sinne, also dass ich lang schlafe. Ich habe nur andere Zeit.
Du fangst halt später auch mit dem Schlafen. Ja. So ist es.
Und, bin ich gut?
Ich muss sagen, Monchi, Respekt, aber ich muss auch dazu sagen, das ist das erste Mal, dass du wirklich was. Also anscheinend ist das noch ein unentdecktes Talent oder Sehnsucht von dir.
Meine Glaskugel ist repariert worden. Die war die ganze Zeit kaputt.
Jetzt weiß ich ja, wer der Kerl war, der die ganzen letzten Tage bei mir vorm Haus rumgelungert ist. Und immer so kleine Notizen gemacht hat. Und auf geguckt habe, was das Fenster schon auf ist. Ja.
Und auf der Notiz steht Katz. Block.
10 Uhr.
10 Uhr. Heute 10 Uhr 2. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, aber ich meine, das ist schon ein Ding. Wir sind ja grundsätzlich im pädagogischen Bereich tätig. Das ist unser Beruf und wir machen die Kunst und Kultur, machen wir noch Feierabend oder irgendwann zwischendrin. Das können wir uns als gar nicht so richtig vorstellen, wie das ist, wenn man wirklich aus dem Vollen schöpfen kann, was das Zeitliche so betrifft. Und ich hätte auch ein bisschen Angst, dass ich dann vielleicht irgendwann in so einem Loch drin hocke und denke, ich müsste jetzt eigentlich was schreiben, aber ich kann gerade gar nicht. Wie ist das bei dir?
Ja, das passiert selbstverständlich. Das gehört absolut dazu. Das muss man, das hat auch lange gedauert, das akzeptieren zu lernen. Das muss man lernen zu akzeptieren, dass es diese Zeiten gibt und dass es dann auch, dass auch das Arbeit ist. Dass das zur Arbeit dazugehört, dass du auch mal einen Tag oder vielleicht auch mal fünf Tage da hockst und nichts hinkriegst.
Okay.
Das passiert. Da muss man durch. Und du brauchst auch ein gewisses, das wird ja jeder bestätigen, der in der Kunst tätig ist, ob es jetzt bildende Kunst ist oder komponieren oder Texte schreiben. Du brauchst einen Abgabetermin. Ja, du brauchst die Vernissage, du brauchst die Premiere, du brauchst irgendeinen Druck. Mhm. Weil natürlich ist es schwer. Es kommt ja keiner von außen und sagt, jetzt mache mal. Und wenn einer kommt und sagt von außen, jetzt mache mal, dann sagst du, ja, lass mich in Ruhe. Weil es muss aus mir selbst, ich muss mir selber, also auf Deutsch gesagt, in den Arsch treten. Anders geht's nicht. Und da hilft der Druck von außen schon. Also ohne Abgabetermin, es passiert in alle Kunstbereiche vieles auf der letzten Drücker. Das ist ganz normal und irgendwann muss man das einmal einsehen, dass es ganz normal ist und muss nicht denken, ach Gott, oh, und jetzt hänge ich wieder durch. Na, es gehört eben dazu, dass man einmal durchhängt und dass man nicht vorankommt und dass man manches auch auf der letzten Drücker macht. Ich kenne inzwischen zum Glück viele Leute, die in verschiedenen Kunstbereichen tätig sind. Und ich weiß, bei denen ist es auch nicht anders. Und das beruhigt mich enorm.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das beruhigt mich gerade ziemlich, was du sagst, weil das ist eigentlich unser. Also,
ich mach mal immer Flasch auf.
Okay, man kann die Sache auch mit Alkohol versuchen zu bekämpfen. Ne?
Jetzt erzähl, hast du jetzt gesagt?
Erzähl keinen Quatsch, du lässt dann einfach andere für dich schaffen.
Genau. Das ist deine Lösung. Ich mach dann dir Druck.
Ja, du machst dann zum
Beispiel. Ich mach dann als Christoph Druck, sag ich brauch's bis nächstes Buch.
Ja, ich brauch's. Mit das Schwierigste bei der Kunst ist halt dieses an sich selber Glaube. Dass du da, das muss halt immer wieder, das wirst du nicht immer schaffen. Es wird auch Zeiten geben, wo du das nicht schaffst. Oder du denkst, ja Mann, jetzt lose ich ab. Aber du musst wie immer wieder, du musst an das, was du machst, glauben. Und das erfordert schon viel Energie. Das ist anstrengend.
Ja, das ist anstrengend. Ja. Hast du auch zwischendrin Sachen gemacht, wo du jetzt im Nachhinein denkst, um Gottes Willen, ach Gott, hoffentlich war keiner von der Presse da oder so?
In der Beziehung habe ich, glaube ich, wirklich Glück gehabt. Ich habe auf der Bühne noch keine Situation erlebt, wo man irgendwie mit Buh rufen oder mit irgendwelchen Zwischengedöns umgehen musste. Und die Projekte, die ich gemacht habe, da sind sicher manche schwächer und manche besser, aber es ist jetzt nichts, ich sehe jetzt nicht, dass es irgendwie einen Totalausfall gab.
Es ist, ich glaube, wenn ich in so einer...
Da muss man auch nachher fragen.
Ja, natürlich.
Also Christopher zeichnet auf dem Dachboden.
Im Giftschrank im Keller eher.
Ach so, es gibt natürlich Texte, die nie veröffentlicht werden, ist ja klar.
Ja, natürlich. Ja.
Also man schreibt einmal nachts und natürlich macht man einmal eine Flasche Wein auf und schreibt. Früher in jungen Jahren waren die Drogen ja noch üblicher. Ja. Und da hat man das durchaus auch mal gemacht, dass man das auch unter Drogeneinfluss geschrieben wurde.
Ja.
Ja? Das ist ja jetzt alles verjährt, das kann man ja jetzt alles offen sagen.
Und, das war Appleboy.
Und da muss man natürlich am nächsten Tag das nochmal angucken und sagen, so, was habe ich noch heute Nacht gekriegt? Und dann sagt man, oh ja, das kann ich fortschmeißen.
Ja, ja. Oh ja, das ist gar nicht mal so gut.
Das ist gar nicht mal so gut, genau.
Und fahrt damit. Ja, aber da muss ich sagen, das haben wir jetzt so noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Oder manche?
Wir setzen es dann auf die Bühne.
Mehr
jetzt wird es aber spekulativ.
Höchst spekulativ. Ja, man... Es, na gut, wir wechseln, glaube ich, lieber mal das Thema. Ja, aber das ist, glaube ich, auch eine Sache, die mir auch begreifen müssen erst, dass es was, also was immer was für Geschenk das ist, dass wir tatsächlich Zeit damit verbringen dürfen, uns Gedanken zu machen, wie könnte man was präsentieren und wie könnte man Leute Freude bereiten und selber Spaß haben an einem Abend und dann kommen auch noch Leute und bezahlen Eintritt dafür, ne, dass sie das sehen wollen.
Es ist natürlich großartig, ja, und ja, wenn man jetzt, man will ja dann einmal reich und berühmt werden und dann ist man Jahre später ist man dann bekanntlich arm.
Ja, ja, so ist es.
Also da kommt ja nicht so viel rein. Aber was man halt, wenn man jetzt gerade im Rückblick auf jetzt über 30 Jahre, also das ist natürlich ein Riesengeschenk. Was kann man Schöneres machen, als irgendwo auftreten, den Leuten was erzählen, ihnen was vorsingen und dann gehen die raus und du guckst in die Gesichter und die Leute sind glücklich.
Ja.
Die strahle über das ganze Gesicht und laufe an einem vorbei und sage, ach, es war so schön.
Ja.
Also hast du ihnen so eine gute Zeit bereitet. Also nicht nur ich, sondern natürlich alle Beteiligten. Ja. Das ist, was will ich mehr? Hast du schon wirklich viel richtig gemacht. Ja.
Vielleicht zu dieser wunderschönen Zeit, das passt ganz gut. Mal hätte ich noch eine Frage, und zwar, um so Programme schreiben zu können, wie jetzt für das Shanty-Chor, aber auch für deine Solo-Sache oder auch für andere Leute, die vielleicht auch in Sinn kabarettistisch sind. Da muss man ja wirklich offen sein, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen, sich auch Weltpolitik angucken, um das alles auch auf Papier bringen zu können. Wie schwer fällt dir das jetzt im Moment gerade in unsere Weltsituation jetzt?
Ja, also, ja, es fehlt mir. Natürlich fehlt es mir schwer. Das ist jetzt alles noch unverarbeitet und neu, ja. Auch was da jetzt auf uns eingeprasselt ist in den letzten, gerade, man muss ja schon sagen, Wochen auch. Ne? Ich kann da noch gar nicht so richtig damit umgehen. Und ich muss da auch so ein Maß finden zwischen informiert sein und es aber auch ein bisschen von mir weghalten.
Ja.
Weil natürlich, wenn ich übernächste Woche auf der Bühne stehe, dann ist die Situation außenrum nicht anders. Aber in dem Kasten in diesem Saal wird eine ganz andere Situation sein. Und dann holen wir die Leute und auch uns selbst aus all dem, was außenrum ist, erstmal raus.
Ja.
Für 3 Stunden holen wir sie raus. Da spielt es außen keine Rolle.
Ja.
Wenn ich jetzt kabarettistisch arbeite, wenn ich Texte schreibe, muss ich das natürlich verarbeiten und aber wie man das verarbeiten kann im Satirebereich, im Kabarettbereich, da stehen wir ja jetzt schon länger vor dem Problem, dass die Realität einfach nicht mehr überspitzbar ist. Dass die uns links und rechts überholen. Mit völlig absurden Aussagen, wo du eigentlich denkst, kann ich das schreiben? Na, das kann man nicht schreiben, das ist ja zu verrückt.
Das ist vielleicht ein Kabarett.
Ja. Also Kabarett läuft ja viel über Überhöhung von Situationen, aber die Sachen sind alle schon so überhöht, da kann ich ja nichts mehr drüber setzen.
Ja.
Und was da jetzt abgeht, ja, also da kann ich jetzt im Augenblick noch gar nicht viel dazu sagen. Ja. Ich saß heute Nacht vorm Fernseher und habe mir die Talkshow angeguckt, Maischberger oder was ich sehr, sehr selten mache.
Ja.
Und da wurde drüber gesprochen, da hieß halt jetzt Krieg, ja, wir müssen Krieg vorbereiten, wir müssen fähig sein, Krieg zu führen, Krieg, wir brauchen Geld, es ging nur noch um Krieg. Mhm. Es wurde allerdings nicht gesagt, was Krieg konkret bedeutet, ne? Also, weil das heißt ja nicht nur, dass man so und so viel 100 Milliarden für irgendwas ausgibt, sondern das heißt ja dann, dass sich da junge Leute gegenüberstehen und aufeinander schießen und sich gegenseitig umbringen. Das, davon haben wir ja noch überhaupt keine Vorstellung, wie das funktionieren sollte, also in dieser jetzigen, wo jetzt alle sagen, ja, wir müssen für den Krieg vorbereitet sein. Da geht es scheinbar, erst einmal geht es nur um Geld.
Ja, ja.
Schwierig, also du merkst, da bin ich ja klein, da steigt der Blutdruck.
Schon 180.
Weil natürlich hätte ich das auch nie erwartet. Ich komme ja aus einer ganz anderen Zeit. Ich bin in den 70er und in den 80er aufgewachsen. Wir waren so froh über die Zeit, die wir da erlebt haben. Und wir haben uns immer wieder gesagt, ah, klasse, dass wir in einer Zeit leben ohne Krieg und mit Öffnung global. Wir hatten ja so Vorstellungen, dass dass es eine Globalität gibt, wo die Menschen einfach zusammen sich bewusst sind, dass sie auf einem Planet leben.
Wo man sich einig ist in der Idee, wir machen es nicht kaputt.
Genau. So. Ja. Ja. Ja, ja. Und es ging ja da, und dann fing das ja schon, das haben wir am Anfang ja gar nicht gemerkt, das ging ja dann Anfang der 80er Jahre los, dass so eine Gegenbewegung eingesetzt hat. Mhm. Mit dem Neoliberalen und Thatcher und Kohl war ja dann auch dabei. Und von dem Moment an lief es ja mehr und mehr in die andere Richtung. Und heute sind wir da, wo wir jetzt sind. Und da können wir nicht glücklich sein damit.
Aber ich finde es total spannend, ne? Wir haben uns jetzt drüber unterhalten, über die, sag ich mal, die schöne Seite vom Leben. Und da ist dann auch noch die Realität. Und du verkörperst das halt beides. Ne? So wenn du was Kabarettistisches schreibst, dann musst du da irgendwie drauf Bezug nehmen. Aber du gibst auch andererseits den Leuten so einen sicheren Raum, wo sie für 3 Stunden einfach glücklich sein können. Und auch da haben wir Gemeinsamkeit, weil das bei uns als Musiker nicht anders ist. Wir haben neulich auch überlegt, wenn so schlimme Nachricht im Raum steht, kann man dann Fasching feiern? Ne? Können wir dann 3 Stunden auf der Bühne Luftschlange werfen und so? Ist das respektlos vielleicht sogar? Oder ist es andererseits eine Möglichkeit, die Leute so einen sicheren Raum zu geben, dass sie auch Kraft wiederfinden können und so. Ne? Ist schwierig, finde ich schon.
Ja, das ist, also wenn so konkrete, ich habe da natürlich Verständnis dafür, dass wenn eine konkrete Tragödie passiert ist, was Schlimmes, jetzt so ein terroristischer Anschlag oder so, jetzt so ein Verrückter wie in Mannem, dass man dann sagt, ey, jetzt nicht einen Tag später auf die Straße ein Humba Humba Täterer, das geht einfach nicht.
Ja.
Auf der anderen Seite hast du völlig recht, man muss den Menschen auch einen Raum bieten, wo sie entspannen können, wo sie sich wohlfühlen können, wo sie mal auch diese Sorgen, klingt jetzt fast wie ein Schlager, die Sorgen des Alltags,
einmal
hinter sich lassen, das ist schon x-mal aufgeschrieben, das brauchst du nicht mehr. Naja, aber das ist dann auch nicht sinnvoll, das zu vermischen. Weißt du? Ich fange da nicht irgendwann zwischendrin an und mache da politische Äußerungen in die oder die Richtung. Wir haben uns beim Chor immer dafür eingesetzt, genau diesen globalen Gedanke zu haben.
Ja.
Der Schanscheid hat Freunde in aller Welt. Sein bester Freund ist Matusadona Tschitsitsi. Aus dem südlichen Afrika.
Ah, du.
Ja, an den Ufern des Limpopo liegt sein Heimatdorf. Er war aber als Sklave verschleppt in Amerika. Naja, es ist
auch wieder was, eine lange Limpopo? Geschichte.
Ist eine lange Geschichte.
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ja. Und wir erzählen die Geschichte. Und als der in den Odenwald kam, da wurde der begeistert empfangen, weil er halt auch durch Schanscheids Einflüssen einwandfreies Orwellerisch gesprochen hat. Also das. Wir haben viel so Geschichten. Wir haben die, und diese Geschichten sollen auch immer zeigen, das ist ein wichtiges Thema, fremd. Was ist fremd, was ist bekannt? Wo die Entdeckung des Fremden im Bekannten, die Entdeckung des Bekannten im Fremden.
Ja.
Unser Programm Eiland, da kommen die Aurevilla nach einem Schiffbruch auf eine Insel und da sind Leute, die, wo man am Anfang denkt, oh, das sind jetzt die Eingeborenen.
Mhm.
Und dann sehen die aber auch wieder, ach guck mal, die haben ganz ähnliche Rituale wie bei uns. Oder sie haben sogar, man weiß am Anfang gar nicht warum, irgendwo als geradezu ein bisschen als Heiligtum ein Bimbel. Ja. Und dann, also das ist die Entdeckung des Vertrauten im Fremden. Und es gibt aber auch die Entdeckung des Fremden im Vertrauten. Ja, weil deshalb, wenn ich jetzt und das war für uns im Chor immer ein großes Thema und das ist für mich kabarettistisch auch immer ein großes Thema. Ich interessiere mich für die Leute.
Mhm.
Weil die Leute sind, da trifft es genau zu. Die Nachbarn, Der Fremde ist ja einer von uns. Ne? Also wenn du in den Kopf von deinem Nachbar gucken kannst, das ist ja ein anderes Universum. Und wir können eben nicht reingucken. Wir wissen nicht, was da alles passiert. Mhm. Und die Leute sind ganz unterschiedlich und müssen trotzdem miteinander zurechtkommen. Und dann, und ihr kennt die Situation auch, das heißt, was machen die Leute? Die Leute. Was die alles machen, das gibt's doch nicht. Ja, was sie halt, die Leute halt. Wir sind es nicht. Also wir machen die Probleme nicht.
Nee,
natürlich. Ja, aber die Leute, halt, die Leute.
Hätte noch eine philosophische Frage.
Oh Monchi, Moment, jetzt.
Ich hast du so einen Jingle dazu?
Zu einer philosophischen Frage. Ja, natürlich, warte mal.
Die philosophische.
was für Philosophie ist das so jetzt bisschen, genau?
Ja, tiefgründig.
Was tiefgründig ist? Warte mal.
Super.
Ist das tiefgründig? Nee, Moment, ich habe was Besseres.
Ja.
Okay.
Sehr schön. Kammer oder Wälder wäre?
Ja, schwierig, aber ja. Also man bleibt im Orwald eigentlich ein Reugeblackter. Mhm. Aber man kann sich mit der Zeit doch einen gewissen, eine Zugehörigkeit erarbeiten. Das ist schon möglich, wenn man sich entsprechend einbringt. Ja, ja. Man kann Aurewiller werden.
So wie der von Popo. Oder?
Aber es dauert.
Dauert.
Ja. Ja. Das geht nicht von heute auf morgen.
Ich sag euch mal, was acht dauert. Ist, oder gedauert hat, ist unsere Aufnahme. Wir sind schon over drüber rausgeschossen, leider, über die vorgegebene Zeit. Demnächst müssen wir hier entweder 2-Euro-Stück noch schmeißen, dass der Strom noch geht, oder wir müssen halt Schluss machen jetzt. Ne? Wir hätten aber noch eine Frage, und zwar, du bist jetzt vom Odewald, bist jetzt runtergekommen, ne? Der Roy runtergekommen.
Der Reuruf
natürlich, ne? Ja. Natürlich. Also es ist jetzt die Frage, wenn das zu anstrengend ist, du könntest auch bei uns im Zelt hier übernachten, im Podcast-Zelt. Wir hätten noch einen Platz frei für dich. Also nee, beim Hund.
Ach, dann könnte ich ja aber jetzt noch den ganzen restlichen Tag da bleiben.
Genau. Das könntest du machen.
Wir könnten eine Flasche Asbach aufmachen.
Und wir hätten noch ein Gitter da verstimmt, dann könnte man ein paar Shanties noch, vielleicht Pelzer-Shanties nochmal ausprobieren.
Da bin ich dabei.
Bist du dabei?
Okay, und du versprichst mal, dass wir da mit dem Next Ski gehen?
Wir gehen auf jeden Fall gehen wir zum Shanty-Korn zusammen.
Super. Ja, dann kommt ihr mal in den Auerwald.
Auerwald.
Das machen wir. Manfred, wir bedanken uns ganz herzlich, dass du uns besucht hast und uns deine Zeit geschenkt hast. Das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank.
Hat mir auch viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Fisi Madende, der Podcast.